ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Dann drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, willkommen zu Liebling Bosmann zur 28. Folge. Frisch im neuen Jahr. Frohes Neues allen Hörern und Hörerinnen. Und wir haben mal wieder einen Gast und einen ganz speziellen. Holger freut es ganz besonders. Und zwar haben wir Christian Arbeit bei uns, Geschäftsführer Kommunikation vom FC Union Berlin e.V.
Ersten.
Bitte? Ersten FC Union. Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Das stimmt. Genau, kurz zu deiner Person. Zunächst, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag finden können. Das hat
cool,
mich verwundert.
Oder?
ich weiß, vielleicht ändert sich das
vielleicht
noch.
Vielleicht muss mal einer, man macht den ja nicht selber, ne?
Nee, das stimmt. Da muss mal einer ran. Lohnt sich auf jeden Fall. Laut Transfermarkt, die Jungs von Matthias Seidel, bist du Stadionsprecher seit der Saison 2005 bei Union. Mhm. Pressesprecher seit 2009. Und mit dem Titel Geschäftsführer Kommunikation versehen seit Juli 2018. Mhm. Geboren 1974 in Friedrichshain, habe ich finden können.
Jawohl.
Zwei Kinder, Sozialpädagoge im Diplom. Mhm. Und auch ganz interessant, vor deiner Tätigkeit für Union Multiplex-Kino geleitet.
Das stimmt.
Natürlich auch ein interessanter Werdegang, vielleicht sprechen wir auch noch kurz drüber. Und zum privaten Musiker, kommst du ja, glaube ich, auch aus einer relativ musikalischen Familie, habe ich in einem Podcast gehört. Und spielst, bist Leadsänger bei den The Breakers. Auch kurz reinhören können in der Vorbereitung, in einen Podcast schon ein bisschen älterer Natur, aber ganz ja, so Gitarre und Rockmusik so ein bisschen
genau.
In die Richtung. Ne? Genau. Ja, wir sind ja eigentlich ein relativ juristischer Podcast. Du hast jetzt keinen juristischen Background. Deswegen quasi als Einstiegsfrage, was sind so deine juristischen Berührungspunkte in deiner täglichen Arbeit?
Hallo Christian, wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Das Beste ist eigentlich immer, wenn es so gut wie keine gibt, ja. Im Bereich der Kommunikation gibt es natürlich manchmal presserechtliche, medienrechtliche Themen und die laufen dann auch über meinen Tisch. Sprich, wenn irgendwo etwas zwingend richtig zu stellen ist, dann veranlasse ich das und schöner ist es, wenn das nicht notwendig ist. Wie immer. Wahrscheinlich sieht man das als Jurist auch so eigentlich? Oder das lebt ihr davon, oder? Dass es nicht immer glatt läuft.
Das Ziel ist tatsächlich schon, also es fängt bei der Vertragsgestaltung ist natürlich das Ziel, dass wirklich dann keine juristischen Auseinandersetzungen da drohen. Aber wenn man zu Gericht muss, hat man schon fast verloren, weil dann hat man es nicht mehr in der eigenen Hand und ist dem zeitlichen Spiel der Berliner und deutschen Gerichte ausgeliefert. Nee, aber das ist in der Tat so. Aber natürlich freuen wir uns über Arbeit, wenn das irgendwie kommt, das ist klar. Genau, presserechtlichen Themen. Und dann ist quasi aber auch die erste Entscheidung und die Einschätzung, ist das jetzt ein presserechtlich relevanter Vorgang? Zum einen muss da eine Klarstellung erfolgen, geht dann auch über deinen Tisch und du scannst quasi so Berichterstattung, mediale, wahrscheinlich entsprechende Google Alerts geschaltet und dann Ersteinschätzung, müssen wir dagegen vorgehen, dann geht's zur Geschäftsführung und dann geht's zum Anwalt oder wie ist so das?
Präsidium natürlich und bei uns und exakt so ist das, ja. Und natürlich lauere ich nicht jeden Tag darauf, ob es was gibt. Da müsste es schon eine gravierende Falschdarstellung von Sachverhalten sein. Hat es ein, zwei Mal gegeben in der Zeit, seit ich bei Union bin. Aber es ist jetzt nicht mal, dass ich sagen würde, es kommt mehrmals im Jahr vor. Eigentlich nein.
Gab es da in der Hinsicht was mit Max Kruse zu seiner Zeit oder gar nicht?
da war alles richtig, was dargestellt worden ist. das war ja, da Max Kruse ja quasi Tag und Nacht auf Sendung ist, gab's da auch weder was. Ich sag mal, man musste kein investigativer Journalist sein, man musste nur Tag und Nacht gucken, was er sendet. Und dann wusste man, okay, jetzt hat er einen Kühlschrank aufgemacht, jetzt screenshotten wir das und dann setzen wir dann eine Ernährungsberaterin ran und lassen mal erklären, was da drin zu sehen ist und ob das gut ist für Leistungssportler. Nicht alles war's.
Habt ihr, also es gibt viele Vereine natürlich, da sprichst du schon ein Thema an, natürlich ist ein bisschen auch so eine Fürsorgepflicht für die Spieler, aber auch natürlich ein Interesse des Vereins, dass da Spieler nicht Sachen kommunizieren, die vielleicht auch schlecht auf den Verein zurückfallen. Gibt es sowas wie Social Media Guidelines oder dass man denen irgendwie ein bisschen eine Führung an die Hand gibt und sagt, Leute, wenn ihr hier was postet, dann können das viele Leute lesen und das hat vielleicht Auswirkungen auf euch, aber auch auf den Verein?
Ja, das gibt's schon. Allerdings fangen wir damit tatsächlich vor allen Dingen im Nachwuchsbereich an. Wir haben es in der Profimannschaft natürlich größtenteils mit erwachsenen Männern zu tun, die das alles auch schon ein paar Jahre kennen und machen und ein paar Jahre Profierfahrung mit sich bringen. Natürlich gibt es so in der Vertragsgestaltung, da stehen auch solche Formulierungen drin, ja, dass natürlich der Spieler in der Art und Weise seiner Kommunikation darauf zu achten hat, dass der Verein keinen Schaden nimmt, dass der Fußballsport an sich keinen Schaden nimmt und solche Dinge. Aber ja, man kann auch mal hilfreich zur Seite stehen, auch mal den einen oder anderen Tipp geben. Wir haben zum Beispiel dieses ganze Thema Verifizierung von Accounts, haben wir zusammen mit den Spielern dann oft auch gemacht, wenn es da das Interesse gab. Und ansonsten, ich sag mal so, das Thema Vernunft, gesunder Menschenverstand spielt bei uns eine große Rolle. Ja, das in jeder Hinsicht, also auch der Trainer lässt beispielsweise die Mannschaft viele Sachen alleine regeln. Ja, das ist kein und sagt, das ist ja kein Kindergarten, das sind erwachsene Leute, fahren nach Hause, haben zwei Kinder und was soll ich denen denn jetzt hier hinterher rennen und vorzählen, ob sie drei Pommes gegessen haben? In dem Moment, wo sie hier nicht mehr sind, essen sie, was sie wollen. Also ich muss ja dafür sorgen, dass sie verstehen, worum es geht. Und insofern ist das ein sehr, haben wir da auch eine tolle Mannschaft, mit der in der Hinsicht es wenig Probleme gibt. Und bei dem Thema so, dass wir den Spielern ein bisschen helfen mit Material. Ja? Also wir stellen den Fotos zur Verfügung, wenn sie welche brauchen und so weiter. Also wir haben weniger damit zu tun, ihnen zu sagen, pass mal auf, mach das mal lieber nicht.
Und immer direkt mit den Spielern, da kommen wir auch noch nachher zu, aber direkt mit den Spielern oder auch ab und zu über die Berater?
Das kommt schon mal vor. Also es kommt schon mal vor, dass beispielsweise über Agenturen, über Beratungsagenturen dann auch Wünsche an uns herangetragen werden oder es plötzlich heißt, ja, da würden wir gerne mal einen eigenen Fotografen vorbeischicken beispielsweise. Aber grundsätzlich haben wir natürlich den täglichen Kontakt zu den Spielern. Ja? Also die Kollegen, die den unmittelbaren Kontakt mit den Spielern haben, sitzen quasi direkt neben der Mannschaftskabine. Die Spieler gehen da jeden Tag durch, man kennt sich. Also das ist ein sehr, wirklich sehr direktes und überhaupt nicht distanziertes Thema, ja, so dass man also auf einer sehr guten Ebene da kommuniziert.
Grüße gehen raus.
So sieht's aus.
Sich ein bisschen so anschließend die etwas ketzerische Frage, warum hat Union keine Rechtsabteilung? Es ist ja fast die meisten, soweit mir bekannt, haben die meisten Vereine mindestens sogar einen Juristen.
Ich sag mal so, die Frage ist ja immer, habe ich einen Juristen im Haus und der kann alle Rechtsfälle abdecken oder arbeite ich eigentlich seit vielen Jahren, sagen wir mal, im Bereich Immobilien mit einer Kanzlei zusammen und im Bereich Arbeitsrecht und im Bereich Presserecht und so weiter. Ja. Also das, jetzt kann ich natürlich auch einen Anwalt einstellen, aber da könnt ihr mir sicherlich gleich erklären, ob das sinnvoll ist und dann damit alles abgedeckt ist oder ob der dann nur sagt, ja, da nehmen wir mal lieber besser eine spezialisierte Kanzlei im konkreten Fall.
Ja. Naja, häufig ist es ja so, dass so ein Inhouse-Jurist tatsächlich nicht alle juristischen Fälle abdeckt, die in dem Verein anfallen, was schlicht daran liegt, dass wir alle gar nicht so eine Generalisten sein können, um jedes Thema machen zu können. Und da hat so ein Club ja Vielfältiges, vom Arbeitsrecht über Steuerrecht bis zum Gesellschaftsrecht und so weiter. Aber was glaube ich die meisten Inhouse-Juristen vor allem machen und auch gut können, ist zu gucken, was kann ich selber machen, wo spare ich sozusagen dem Verein dann auch Geld, und was gebe ich raus und wenn ja, an wen gebe ich es raus und wie mache ich das so, dass es am Ende auch gut wird. So, das ist, glaube ich.
Also es ist keine prinzipielle Entscheidung, so viel kann ich mal sagen. Ja, also es ist nicht für alle Zeiten ausgeschlossen, dass wir das nicht haben, ja, sondern in dem Moment, wo
also kann man sich noch bewerben.
Ein Bedarf entsteht, bewerben kann man sich so immer. also wenn es den Bedarf gibt und wir erkennen, okay, das erscheint uns jetzt sinnvoll, das so zu tun, dann werden wir es tun. Ja? Und bisher war das nicht der Fall. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein ideologisches, nach meiner Hand. Also wir stellen alles ein, Köche und Bierzapfer, Fußballtrainer und Stürmer, aber Juristen auf gar keinen Fall. Also stellen ja sogar Sozialarbeiter ein. Ja,
ich ganz kurz, tatsächlich ist es ja in den letzten 20, 25 Jahren haben sich erst so die juristischen Abteilungen bei Vereinen überhaupt gebildet. Ich habe, als ich Referendar war, ein paar Bewerbungen rausgeschickt an damalige Bundesliga-Clubs, in der Hoffnung, die könnten irgendwie ein Referendar gebrauchen. Und dann stellte sich aber eben raus, dass es bei einigen Vereinen gar keine Rechtsabteilung gab. Und das sah man schon daran, wer die Antwortschreiben unterschrieben hatte. Bei Schalke war es nämlich damals Rudi Assauer.
Gemein, also.
Ja. Habe ich mir an die Wand gepinnt.
Ja, und in England ist es ja so, dass die Rechtsabteilung, also nicht unter 3, 4 Juristen sind da in den Clubs nicht. Ja.
Ja, kann man sicherlich auch aufblähen. Aber was natürlich ein Jurist auch so ein bisschen leisten kann, ist begleiten zum Präsidium oder so die juristische Brille, die man vielleicht als Nicht-Jurist, Vorgänge, die man die Tragweite vielleicht so jetzt nicht als juristisch nicht vorgebildeter nicht ganz einordnen kann, zu erkennen, ups, Obacht, müssen wir agieren in irgendeiner Form, kann ich es rausgeben, wenn er seriös ist. Also nur schlechte Juristen glauben, alles selbst machen zu können in allen Rechtsgebieten, aber... Ja, es ist ja wahrscheinlich, es muss jeder Verein selbst wissen, wie er damit irgendwie, wie er umgeht und bisher seid ihr mit gut gefahren.
Bisher ist das ein
Holztisch. Vielleicht kann ich da trotzdem nochmal nachhaken, weil, also wenn man jetzt den aktuellen Fall Julian Ryerson sich anschaut, dann als Jurist fragen wir uns dann, okay, da gibt es eine Ausstiegsklausel, die konnte er sofort ziehen. Julian war 4,5 Jahre bei Union. Ich glaube, der erste Vertrag war über die Laufzeit von 3 Jahren. Also es gab mal eine Vertragsverlängerung. Ja? Und anlässlich dieser Vertragsverlängerung muss ja mal auch geprüft werden, wie diese Ausstiegsklausel formuliert ist. Und dann könnte man ja auch die im beiderseitigen Einvernehmen verändern.
Wenn es denn dann ein beiderseitiges Einvernehmen gibt.
Genau. Eben.
So. Aber das ist ja ein schier endloses Thema für...
Was du damit sagst, ihr habt das auch auf dem Schirm, logischerweise. Und es ist, ihr seid auf alle Eventualitäten immer vorbereitet.
So, das sagt sich so schön, ja. Also wer ist schon auf alle Eventualitäten immer vorbereitet, aber klar, bestmöglich. Ja. Und natürlich haben wir Vertragsgestaltungen im Kopf und es gibt Verträge, die beinhalten dann Themen, die man vielleicht eigentlich, wenn man sich's aussuchen könnte, lieber nicht hätte oder anders hätte. Also da geht es ja auch von, will ich überhaupt eine Ausstiegsklausel? Wie hoch ist sie eigentlich? Und dann geht ja dann mal los. Ja, der Verein will, dass sie so hoch wie möglich ist, der Spieler will, dass sie so niedrig wie möglich ist und so weiter. Und am Ende gilt's dann natürlich, man einigt sich dann auf irgendwas und wenn man sich geeinigt hat, unterschreibt man einen Vertrag. Wenn man sich nicht einigt, unterschreibt man keinen Vertrag mehr. Ja, so einfach ist das dann. Und manchmal setzt dann eine Entwicklung ein, die man vielleicht anders eingeschätzt hat oder so nicht hat kommen sehen. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Ja? Man schließt einen ganz langfristigen Vertrag mit einem Spieler ab, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet und am Ende ist der Spieler dann vielleicht gar nicht so toll, er bringt gar nicht die Leistung, die man sich vielleicht versprochen hat oder die er selber auch von sich erwartet hat. Also das ist so ein...
Es sind tja, so viele
mal so, mal so, ja, drin.
Aber wie ist das dann, das Ryerson oder Ryerson, ich weiß gar nicht, wie er das ausspricht, ein ganz gutes Beispiel.
Je nachdem, ob man es amerikanisch oder norwegisch ausspricht.
Ich muss halt, ich habe halt bei Ryerson immer automatisch die Assoziation zu dieser Groundhog Day-Szene mit Bill Murray, aber ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt.
Den kennen wir, aber ich trotzdem fehlt mir die Assoziation ja, an der Stelle.
Der Typ, den er am Anfang trifft, immer, der erste. Also,
der Versicherungsvertreter.
Der heißt doch auch Ryerson.
Ach so, Ned Ryerson, klar, natürlich. Klar.
Okay, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ist das dann so, dass man in dem Wissen, da gibt es diese Ausstiegsklausel über, was waren es, 5 Millionen, glaube ich, ne? Mhm. Dann 3 Kreuze macht, dass sich Norwegen nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert? Weil man dann schon weiß, okay, in dem Moment ist der Spieler im Fokus von allen und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, ich meine, jetzt ist er trotzdem weg, aber...
Wollte sagen, also das, nein, das ist, ich glaube, das kann man getrost verneinen, ja, dass man jemandem wünscht, er würde irgendein Ziel nicht erreichen, damit keiner merkt, wie gut der geworden ist. Also das kann man wirklich ausschließen, ja. Mhm. Und im letzten Jahr hat uns Grischa Prömel verlassen, da ist einfach der Vertrag auslaufen und er hat keinen neuen unterschrieben, ja. So.
Aber es ist dann zumindest nach der Saison, ist auch schwer, aber das ist hat eine Vorlaufzeit und die Fans, die Unioner können sich damit abfinden und jetzt war es wirklich von heute auf morgen.
Das stimmt und
für alle, ne, für euch ja auch.
So und es macht die Sache, ja, es man wird dann immer wieder daran erinnert, dass es auch 2 Ebenen hat, ja, und ein Spieler kann sogar auf der menschlichen Ebene sehr traurig sein, uns zu verlassen und auf der beruflich-sportlichen Ebene es sehr bewusst tun. Mhm. Und das fühlt sich für uns, die wir diesen Club nicht verlassen, oft ein bisschen schizophren an, aber es ist die Realität. Und wir erleben das, weil wir zu vielen Spielern, die uns in den letzten Jahren verlassen haben, einen sehr, sehr guten Kontakt haben und sehr auf vielen Ebenen noch sehr regelmäßig kommunizieren. Und am Ende ziehen sie auch als Botschafter in die Fußballwelt und erzählen anderswo, wie geil das bei Union ist. Das kann schon, also kann schon auch was wert sein.
Man gönnt es auch den Spielern, oder? Irgendwie?
Ja, natürlich. Ja. Also das so weh das tut. Und es ist einfach selten, das muss man sagen, es ist selten, dass ein... Die meisten Spieler wechseln irgendwie 3-4 Mal im Laufe ihrer Karriere den Verein, ja. Und genau genommen wissen wir es alle und trotzdem gibt es manchmal den Fall, dass wir dann irgendwie denken, ja, aber der doch nicht. So, ja, und oder auch denken, ja, vielleicht mal denken, ja, aber doch nicht dahin.
Ja, genau.
So, ja, und nein, das es fällt schwer. Ihr habt ja so ein bisschen meine Geschichte, es fehlt noch, dass ich noch viel länger, als ich für Union arbeite, bin ich schon Union-Fan, ja. Natürlich war das irgendwie im Osten Spielerwechsel, kann ich mich nicht erinnern, dass das so ein Thema war. Ja. Witzigerweise kommt mit Ralf Stresser jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, ehrlicherweise, aber zum Spiel gegen Hoffenheim, um das dann
zu... Wir versuchen uns zu beeilen. Also Hoffenheim wird's nicht reichen. Also wir brauchen in der Regel so knapp eine Woche.
Also es kommt mit Ralf Stresser, ein ehemaliger Unionstürmer, der in der Saison 85-86 Torschützenkönig der DDR-Oberliga für Union war, ganz seltener Fall. Der ist im Sommer 1987, zu DDR-Zeiten, hat er auch den Verein verlassen. Und zwar, weil er es wollte. Er hat einen Wechsel angestrebt und am Ende auch erreicht. Ja? Und
wo ist er hin? Zu Jena?
Zu KSC Jena, genau. Und das gab es also irgendwie auch damals schon. Trotzdem dachte ich so, damals war es irgendwie klarer, dass ein Spieler, der bei Union ist, der ist auch dann, irgendwie ist er immer bei Union, ja? Bis er aufhört, Fußball zu spielen. Und das ist heutzutage eben nicht mehr unbedingt so.
Gab es mal Spieler, die von Union zum BFC gewechselt sind oder umgekehrt?
Ja.
Das gab's, ja?
Das gab's und...
Auch bekanntere?
Ja, Ralf Stresser, der eben erwähnte, ist so einer, der vom BFC zur Union gekommen ist. Olaf Seier, langjähriger Kapitän dann und sicher eine absolute Union-Ikone, ja, auch vom BFC zur Union gekommen. Umgekehrt insbesondere dann im sehr talentierten Nachwuchsbereich gab es auch den umgekehrten Weg zum BFC. Also, ja, klar, hat es gegeben.
Also, An der Stelle möchte ich trotzdem nochmal das große Fass aufmachen, Christian. Die UEFA könnte ja Wintertransfers generell verbieten. Ich meine, es ist hypothetisch, weil da auch viele wirtschaftliche Faktoren dranhängen. Aber wäre das nicht die beste Idee, um diesen... Also es ist für mich so eine evidente Wettbewerbsverzerrung, wenn ein Spieler während der laufenden Saison wechselt, auch wenn es ist noch nicht mal die Hinrunde zu Ende, ja? Was ist denn da dein Take dazu?
Ich finde, also ja, fände ich gut, wenn man mal so eine Situation hätte, nachher, okay, das ist jetzt die Saison und so bleibt. Ja, das hätte wahrscheinlich den, also würde den Bedarf auslösen, dass es einen internationalen synchronisierten Kalender gibt, weil es gibt ja Länder, auch europäische Länder im UEFA-Bereich, da ist ja jetzt die Saison zu Ende und da wechseln jetzt natürlich Spieler. Und so, und mir geht's ja auch im Sommer so. Wir fangen irgendwann im Juli an zu spielen und bis Anfang September ist das Transferfenster offen. Und du bei Robert Andrich war es ja so, ja, der hat ja noch
gespielt
gegen Leverkusen für uns gespielt, ja, und ist nach dem Spiel zu Leverkusen gewechselt. So, das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen schräg und wir haben so ein. Es gibt dieses romantische Mannschaftsposter von früher. Ja, es gibt viele Vereine, unter anderem wir, ja, die so ein Mannschaftsfoto gar nicht mehr machen.
Genau.
Weil der Redaktionsschluss der Sonderhefte.
Ja, wenn das Kicker-Sonderheft
rauskommt. Das Foto wird im Juni geschossen, so ungefähr.
Ein paar Monate später, ein paar Wochen später.
Wenn das Heft rauskommt. So, vollkommen sinnlos, ja. Also bauen wir nur noch so Collagen aus Spielern und nehmen die dann weg oder schieben die dazu und so weiter. Also da gibt es sicherlich allerhand zum drüber nachdenken, ja. Aber du hast selber gesagt, ich glaube, es gibt auch an vielerlei Stelle ein großes Interesse, im Winter nochmal nachzuwaschen, wenn irgendwas bis dahin nicht so gelaufen ist. Wir können ja mal den aktuell, was aktuell gerade Premier League Clubs ausgeben in Europa.
Chelsea
gerade
alles
und so, ja. Also,
ja. Also ich bin ja der anderen Meinung als du, Holger. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch mal in irgendeiner Podcast-Folge, wo, glaube ich, diese Trainer-Winterwechsel waren, hier mit Rose und so und Hütter. Manchmal ist es ja auch aus Blickrichtung der Spieler eigentlich ganz gut, wenn die feststellen, sie kommen irgendwie nicht zu Potte beim Club, irgendwie da nochmal den Verein wechseln zu können. Ihr habt jetzt auch Roussillon geholt. Ich kann mir gut vorstellen, dass der darüber ganz glücklich ist, weil er keine gute Hinrunde in Wolfsburg hatte. Und
dann gibt ja Fälle, da sind alle Seiten glücklich.
Eben, genau.
So,
ja. Und dann denke ich mir, warum nicht? Also warum soll man das versperren?
Ich weiß auch gar nicht, wie das könnt ihr besser einschätzen, ja? Also jeder normale Arbeitgeber kann ja, also hat gar kein Transferfenster, ja, sondern genau. kann im Grunde seinen Arbeitgeber wechseln, wenn er das möchte und
da gibt's
so weiter.
Da gibt es aber auch keine sportliche Integrität, die sozusagen eingehalten werden muss.
Tja.
Ja? Und in dem Zusammenhang normales Wirtschaftsleben, was ich in den letzten Tagen auch ganz oft gehört habe, ja, würdest du doch auch machen, wenn du irgendwo anders fünfmal so viel verdienen würdest. Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Es ist einzelfallabhängig.
Absolut. Und das ist uns bei den Spielern auch.
Ja.
Ja. Also das, es wechselt jetzt ja nicht jeder Spieler sofort, weil er das Doppelte kriegt nach, weiß ich nicht, Malaysia oder so, ja, sondern es ist ja auch da die Entscheidung, okay, was liegt mir denn vor? Ja, so. Und wenn man so ganz ehrlich ist, aus Sicht eines Spielers wie Julian Ryerson, ich war immer der norwegische Aussprecher Julian Ryerson.
deswegen bin ich so verwirrt.
Dann könnte man ja sagen, könnte jetzt sein, dass man irgendwohin, aktuell sind sie hinter uns in der Tabelle, aber es könnte auch sein, dass er vielleicht glaubt, die Wahrscheinlichkeit mit Borussia Dortmund, sagen wir mal, um die deutsche Meisterschaft zu spielen, ist vielleicht ein Hauch höher als mit Union. Und tja, es gäbe ja Fußballfans in Deutschland, die würden ihm da recht geben.
Ja, vielleicht irrt er sich auch.
Vielleicht irrt er sich. Wer weiß.
Ja, wollen wir mal zum Leitbild? Das ist so ein bisschen der nächste Punkt.
Ja, gerne. Ich guck dich gerade an und sehe, du hast, du bist ein bisschen gebrandet, einen rot-weißen Schal auf einem schwarzen Adidas-Hoodie und da steht in roter Schrift Love Your City Club. Ich würde mal denken, das ist schon ein Vereinsprodukt oder ein Marketingprodukt. Kleine Breitseite gegen Hertha oder?
Witzigerweise ist das nicht der Fall. Ja? Also dieser Hoodie ist nicht für uns produziert worden, den gab es auch nicht bei uns zu kaufen, sondern ich habe den in der Adidas-Kollektion auf der Adidas-Homepage entdeckt. Und also die bei Adidas, die für uns zuständig sind, wussten noch gar nicht, dass es den gibt. Also das ist wirklich, und mir ging es ja genauso, dass ich dachte, das ist ganz schön lustig eigentlich. Und deshalb habe ich mir den gekauft. Okay.
Also ich hätte jetzt 100% gedacht, dass das ein
Diss. Und dass da irgendeiner sich irgendwas Lustiges bei gedacht hätte.
Aber jetzt wissen wir auch schon, was das Cover für die Folge sein wird. Unbedingt. So,
ja.
Ja, ist im Rennen. Auf jeden Fall. Ja,
aber sorry, ich hatte dich unterbrochen müssen.
Ja, nee, ich war auch schon fertig. So.
Wir wollen mal über Selbstbilder und vielleicht Fremdbilder von Union sprechen. Mhm. Und ich beginne mal mit einem Zitat von dir, das ich gelesen habe in einem Interview mit der NZZ vom 5.11.2020, schon ein bisschen her. Da war die Frage, Union Berlin ist ein Club, der stark von der Atmosphäre lebt. Wie sehr ist die Identität durch die Pandemie beeinträchtigt? Das war jetzt halt so ein Pandemie-Thema. Ja. Und da hast du gesagt, unsere Identität lassen wir uns nicht nehmen. Wir leben von der Nähe. Mhm. Dazu gehört am Ende auch die körperliche Nähe, das gemeinsame enge Erleben eines Spieltages als Höhepunkt dessen, wofür wir das alles machen. Mhm. Wer mal in der alten Försterei war, der weiß, was du meinst. Mhm. Frage aber jetzt sozusagen als Aufhänger, was ist denn eure Identität?
Ich denke immer wenn ich solche Fragen gestellt kriege, denke ich immer, angenommen, jemand würde mich jetzt als Person fragen, was ist denn deine Identität? Was würde ich darauf eigentlich antworten? Ne? Also und ganz spontan sage ich, oh Gott, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja? Unsere Identität als Verein auf irgendeinen Punkt zu bringen, der alles umfasst, das ist ja ganz, ganz schwierig, weil ich sag mal, das so eine Vereinsgeschichte ja ganz viel umfasst vom U8-Spieler, der irgendwie Kinderfußball bei Union spielt, über einen Profi, der aus, nehmen wir Geraldo Becker, aus der Eredivisie zu uns kommt und uns erst kennenlernt in dem Moment, wo er zu uns kommt, über den Fan, der seit 30 oder 50 Jahren zu uns kommt, über einen, der uns vielleicht aus Malaysia auf Instagram folgt. Es sind ja ganz viele verschiedene Aspekte, aber fokussiert auf den Kern, auf das, wo es für uns kulminiert, ja, ist es das, was ich beschrieben habe. Ist es der Spieltag, ist es das Spiel in unserem Stadion, also der konkrete Ort, an dem wir zusammenkommen und wo das stattfindet, was der Kern, was unser Vereinszweck letztlich auch ist, nämlich das Fußballspiel, ja, und das ist im Grunde das Erlebnis, auf das wir uns am meisten fokussieren, wo wir darauf achten, dass es uns Spaß macht, dass wir es nicht verderben mit zu viel fremden Dingen, die da gerne andocken würden, dass wir es so eigentlich so möglichst so lassen, wie es war, als wir uns selber drin verliebt haben, ja, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, es gibt ja auch Leute, die haben sich in Union, weiß nicht, in Anfang der 90er Jahre verliebt, da waren aber bloß 1000 Leute da, wenn Union gespielt hat. Das war dann irgendwie ein bisschen anders, ja, also dieses nah beieinander sein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich beschreibe das manchmal, wenn ich versuche, das zu verdeutlichen, dass es auch andere Dinge umfasst als das eigentliche Stehen am Spieltag im Stadion. Also näher heißt auch, ich kann morgens auf den Parkplatz fahren am Stadion Und wenn ich morgens angenommen, ich komme dann morgens um 7 und warte da, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn ich einen Trainingstag erwische, dass ich im Laufe des Tages nahezu alle getroffen habe, die es gibt, in dem Fall den Cheftrainer, den Präsidenten, die Spieler und ich kann die auch ansprechen, die sind da nicht, laufen da nicht durch irgendeinen geschützten Korridor oder irgendwas, ich kann da hingehen, guten Tag sagen, Herr Fischer, darf ich mal ein Foto mit Ihnen machen? Ja, klar. Oder Herr Zingler, ich habe da mal eine Idee, kann ich Ihnen mal kurz was vorschlagen? Mir ist da was eingefallen. Das ist möglich. Ja, und ich weiß relativ sicher, dass das nicht überall so ist.
Mich hätte jetzt jede andere Antwort, hätte mich auch überrascht. Mhm. Ich habe nämlich, ich habe irgendwie als, das war sogar noch vor dem Aufstieg, habe ich mal mit Leuten von euch gesprochen, als ich in der alten Försterei war und da habe ich irgendwie St. Pauli fallen lassen, so, ne, so in die Richtung, ah, seid ihr nicht auch so wie St. Pauli oder fürchterliche Aufregung. Nein, St. Pauli, ja, die haben sich ja total vermarktet und das wollen wir nicht sein, das sind wir auch überhaupt nicht. Ihr habt ja, also so nehme ich euch nicht, auch nicht wahr, dass ihr irgendwie so ein Vermarktungsidee habt. Ihr habt auch, glaube ich, keinen Claim wie wahre Liebe oder was gibt's für andere?
Alles Mögliche gibt's ja. Also von spürbar anders über echte Liebe. Also, ja, da ist viel dran. Wenn man jetzt zum Beispiel St. Pauli nimmt, ja, dann ist das ja auch ein Fall, wo man zum Beispiel sich über Fußball hinaus noch auf was anderes geeinigt hat. So, das kann man ja machen als Verein, ja, oder so. Haben wir aber nicht, ja, sondern unser Kern ist Fußball und das, was wir abbilden, ist etwas, was glaube ich heutzutage nur noch sehr selten passiert, nämlich ein sehr breiter Querschnitt der Gesellschaft, und zwar in alle Richtungen, von also sozial über politisch über was Interessen angeht und so weiter, ja, und es gibt im Grunde die Einigung auf wir sind übrigens wegen Union hier, darüber sind wir uns einig, und alles andere, was uns trennt möglicherweise von, keine Ahnung, welche Partei ich wähle, über welche Musik ich höre oder was für Klamotten ich anziehe, spielt erstmal keine Rolle, solange wir uns an die Stadionordnung halten und so weiter, ja, also keinem aufs Maul hauen und so weiter. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, weil es ganz selten geworden ist in einer Zeit, in der ich quasi alles sortieren kann. Ich kann mich im Grunde problemlos nur noch mit Menschen umgeben, die ohnehin das Gleiche denken wie ich. Das gelingt mir spielend leicht, weil ich das ja alles vorsortieren kann im Grunde. Und ich kann eigentlich dafür sorgen, dass die Realität, die ich wahrnehme, tatsächlich sehr gefiltert ist und fast nur dem entspricht, was ich selbst schon denke, sowieso. Ja? Und ob einer es irgendwohin sinnvoll weiterführt als Gesellschaft, das wage ich mal zu bezweifeln, ja, oder ob einem das als Mensch irgendwie, es macht es, ist vielleicht angenehm oder auch bequem eine Weile, aber ich glaube nicht, dass es gut ist, ja, weil das Erkennen von Unterschiedlichkeit und das Anerkennen auch von Unterschiedlichkeit und vielleicht auch das neugierig bleiben, warum denn Menschen unterschiedlich denken oder sich verhalten, bleibt für mich irgendwie auch Kern des Menschseins, ja. Wenn ich das verliere, wenn ich das Interesse an anderen verliere, dann bin ich, also dann wird es schwer für eine Gesellschaft noch irgendeine Art Zusammenhalt hinzubekommen, weil die, dann falle ich auseinander in so viele Einzelinteressen, dass ich kaum noch gemeinschaftliche Projekte stemmen kann. Das erleben wir auch ein bisschen. Ne? Ja,
der Pluralismus darf nicht auf der Strecke bleiben, und das ist das, was teilweise passiert in der heutigen Zeit, gerade durch soziale Medien und die Bubbles, die sich bilden.
Die sich dann auch so gegenüberstehen und denken so, hä? Ja. Wie kann es sein, dass es euch noch gibt?
Ja. So, ja. Und, ja. So ungefähr, also. Und aber bei dem, was du eben sagtest, muss ich sofort an das neue Buch von Christoph Biermann denken, der dann das auch beschreibt, die Entwicklung in den 80er Jahren, 90er Jahren über diesen, hinein in diesen kommerziellen Fußball. Und da frage ich mich tatsächlich, wie das sein konnte, wie das raue, ehrliche, nenne ich es mal, im Fußball so umschlagen konnte zu so einem
zu so einem vermeintlichen Spaßprodukt. Und heutzutage nur noch Vereine, Clubs wie Bochum und Union, die dieses Fußball-Pur-Erlebnis vorleben. Und ich meine, ich glaube, es geht schon bei anderen Vereinen auch wieder ein bisschen zurück in diese Richtung. Aber das, was sozusagen alles im Stadion um den Fußball herum passiert, warum hat es so überhand genommen?
Gute Frage. Ich sag mal so, ich kann ja, am besten kann ich immer über Union sprechen, weil ich es da erlebe. Ich weiß nicht, warum anderswo andere Entscheidungen getroffen werden, aber ich erlebe zum Beispiel, dass es natürlich, also bei Union erlebe ich Menschen, die Entscheidungen treffen, die diese Entscheidung nur für Union treffen und die seit 50 Jahren zur Union kommen und ich komme seit 35 Jahren zur Union und also die sehr viel damit verbinden. Und die, ich sage mal, nicht beliebig durch die Gegend reisen. Ne? Und jetzt gibt es aber im Fußball nicht nur auf Spieler- und Trainerseite, sondern auch auf Funktionärsebene eine hohe Fluktuation. Und ich kann heute der Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzende vom 1. FC Köln sein und morgen arbeite ich bei Schalke und übermorgen bei Stuttgart. Und Und dann bin ich es ja eigentlich im Grunde selber, ja. Dann trage ich ja eigentlich mich selbst überall hin und kann eigentlich kaum etwas Vereinsverwurzeltes verkörpern. Wie soll das denn gehen, ja? Kann man ja auch gar nicht erwarten dann. Und manchmal frage ich mich schon, wenn ich es erlebe, also bestimmte Dinge in anderen Stadien lebe, dann frage ich mich manchmal, wer hat denn jetzt eigentlich die Entscheidung getroffen, das so zu machen?
Ja.
Es muss doch irgendeinem einen geben, der gesagt hat, oh ja, coole Idee, machen wir so. Also, und dann würde ich den gerne mal fragen, findest du es wirklich geil, dass hier so ein Zeppelin jetzt rumfliegt, auf dem irgendwie steht, welche, was weiß ich, Versicherung ich abschließen soll?
Ja, das geht ja sogar noch.
Und, ja, oder diese, weiß ich, diese Presenter während der laufenden Spielzeit, ja. Das, daran haben sich ja alle wahnsinnig gewöhnt. Das ist überhaupt nichts mehr Besonderes, dass irgendwie eine Ecke präsentiert wird von Ding Dong, so. Aber irgendwann kamen ja erfundene Anlässe dazu. Zum Beispiel noch 5 Minuten Restspielzeit bis zur Pause. Viel Spaß wünscht XY, was weiß ich, Mineralwasser oder weißer Kuckuck was. Ja. Wo ich so denke, okay, ich fange dann an, also mir Sachen auszudenken. Also es ist gar kein Anlass eigentlich, 5 Minuten vor der Pause, aber ich mache einen draus, weil ich es verkauft habe, ja, oder so. Und es gibt niemanden, der sagt, warte mal kurz, ist das wirklich das, was wir wollen? Ist das so, wollen wir so, dass sich so ein Spiel bei uns anfühlt, ja? Mhm. Und jetzt machen wir uns nichts vor, es gibt auch ganz viele Leute, denen ist das wirklich egal. Ich habe mal in so einem Podcast hier Blaue Stunde mit Serdar Somuncu darüber gesprochen, der ja Gladbach-Fan ist. Und habe davon erzählt und der hat dann gesagt so, ach krass, das stört mich überhaupt nicht.
Ja.
Das ist ja irgendwie, gehört es doch dazu, oder? Und sage ich so, ja, mag für dich so sein. Also wir ziehen ja auch nicht irgendwie durch die Gegend und sagen, guck mal, das ist alles Quatsch, was ihr macht. Ihr müsst es so machen wie wir. Sondern wir machen es bei uns so, wie wir finden, dass es uns Spaß macht. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Da würde ich gerne mal einhaken. Frage. Es kommt ein richtig fettes Millionenangebot an euch für die Namensrechte an der Alten Försterei. Die heißt dann künftig weiß ich jetzt gar nicht, Mercedes-Benz
Deutsche Wohnen
Stadion. Macht ihr sowas? Oder schiebt ihr das weit weg und sagt euch, da machen wir uns gar keine Gedanken drüber, erst wenn mal sowas käme?
Haben wir in dem Fall tatsächlich eine hohe rechtliche Hürde eingebaut, weil es nämlich, also das Namensrecht liegt bei der Aktiengesellschaft, an der Alten Försterei AG und die Aktien wiederum liegen ja zu einem nicht unbedeutenden Teil im Streubesitz. Und das heißt, ganz viele Unioner, also Mitglieder, konnten damals Aktien erwerben. Das heißt, es gibt einen nicht unbeträchtlichen Stimmanteil, der sich im Streubesitz befindet. Und das es gibt ein Quorum für einen möglichen Namensrechteverkauf. Und es liegt so hoch, dass dann auch beträchtliche Anteile des Streubesitzes zustimmen müssten.
Okay.
Mhm. Nur für uns ist es kein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Weder wir bieten das weder an, noch kommen. Also ich sage mal so, die allerwenigsten Unternehmen fallen total blauäugig vom Himmel, kommen zu uns und sagen, so, wir hätten hier mal eine tolle Idee, wir würden euch gerne 5 Millionen Euro geben und hätten gerne das und das dafür. Ja? Sondern es ist schon so, dass man uns auch kennt und weiß, dass dass vielleicht auch eben die weniger große Beliebigkeit der eigenen Werbebotschaft auch eine Qualität ist. Ja, ich bin nicht der unterste Partner auf einer dreifachen LED-Bande, sondern der eine auf der einen Bande. Oder ich weiß, okay, hier berät mich auch jemand da, ja, und sagt mir, pass mal auf, mach das mal lieber nicht, wenn du willst, du willst ja eigentlich dich positiv hier präsentieren, dann solltest du das und das nicht tun. Also selbst wenn du anderswo, keine Ahnung, Klatschpappen bedruckt hast, wir überlegen uns was anderes zusammen und finden auch was Gutes.
Mhm. Aber ist das dann auch, überrollt euch vielleicht manchmal die Realität und da passiert was ihr gar nicht so auf dem Schirm hattet? Stichwort Trikotsponsor Roundtown, ne, da gab es irgendwie dann ein bisschen Brodeln in der Kiste, irgendwie, als es vorgestellt wurde. Selbst bei Adidas dachte ich, also die, mit Verlaub, die Trikots sind super geil. Mhm. Aber da dachte ich auch immer, das ist doch eigentlich so Bayern-Marke irgendwie. Passt das zur Union? Aber ihr habt wahrscheinlich Luftsprünge gemacht, als sie kamen, oder? Und
selbst der Gladbacher Fabian hat sich ein Union-Trikot gekauft, weil er so schön cool fand.
Aber das Grün, das Weiß-Grüne, ja, immerhin, muss ich dazu sagen. Das Auswärtstrikot.
Nein, überrollen überhaupt nicht, ja. Und wir sind ja auch kein antikommerzieller Verein, so. Wir tun auch nicht so, als wären wir so, ja. Und natürlich haben wir tolle Partner an unserer Seite, große Sponsoren, einen tollen Ausrüster, und so weiter. Und das, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, führt auch zu einer hohen Akzeptanz. Dass es dass es immer auch Branchen gibt, die, ich habe vorhin von der Meinungsvielfalt, gesprochen, die wir auch abbilden. Und genau, wer für die Fahrradstadt Berlin kämpft, wird jetzt vielleicht mit Total Energies nicht wahnsinnig glücklich sein, ja, aber kann es vielleicht trotzdem akzeptieren, weil wir das eine und das andere tun und auch E-Ladesäulen haben und auch 1000 Fahrradstellplätze und so weiter. Ja? Mhm. Also das, es ist schon so, dass man ja auch einen Umgang damit findet. Und es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, wir sind 49.000 und irgendwas Mitglieder. Wir nehmen doch nicht an, dass bei allem, was wir tun und lassen, irgendwie wir eine 100%-Quote an Zustimmung haben könnten. Also sowas gibt's ja gar nicht. Ja, und es fängt wahrscheinlich bei den einfachsten Sachen an. 1000 Fahrradstellplätze bauen oder lieber noch 50 Autoparkplätze. Da werde ich für beides jemanden finden, der sagt, lieber das. Ja, und so weiter. Spieler XY verpflichten oder nicht? Nee, der kann nichts. Doch, super. Und so weiter, ja. Also, deine Frage war, überrollt uns da manchmal was? Nee, eigentlich nicht. Also
das heißt, ihr seht dann sozusagen, ihr sitzt auch zusammen und wägt für und wieder ab und wisst schon, was da kommen wird.
Ja.
Jetzt gab es wollte es jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das Union ein bisschen medial, ein bisschen kritischer beleuchtet hatte, im Oktober letzten Jahres, die Orban-Gate. ein bisschen hochtrabender formuliert, so viel, weil man sonst ja nicht viel findet.
Wurde es euch irgendwo so genannt?
Im Vergleich zu Hertha. Was?
Wurde es
nein, das habe ich mir jetzt in meiner
Eigenkreation. Eine kleine dramatische Zuspitzung im Rahmen des Podcasts.
Jetzt heißt es immer, Anwälte sind nicht kreativ. Das siehst du mal. Ja. Nee, das habe ich jetzt, diese Wortschöpfung in Kombination stammt von mir. Oktober 22 traf sich medial begleitet auf den Social Media Kanälen Andras Schäfer mit Viktor Orban. Mhm. Da war wohl auf Wunsch der Botschaft, das Treffen sollte stattfinden in der Alten Fasserei. Gab keine formelle Einladung, gab auch keinen formellen Empfang durch Union. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es sehr viele Stimmen auf Fanseite, aber auch in der medialen Berichterstattung, die gesagt haben, muss das sein, dass quasi ein Kaliber Kategorie Orban mit all den Menschenrechtsproblemen, die er im Gepäck hat, dass quasi Union ihm so eine Fläche bietet und ein Podium. Habt ihr da, und ich habe in der FAZ, glaube ich, war es ein Artikel von dir gelesen, hast du gesagt, also Entscheidungen sind so getroffen, aber wir werden die nochmal beleuchten und werden vielleicht auch Schlüssel draus ziehen und haben daraus was gelernt, oder gibt's da, habt ihr da alles richtig gemacht oder gibt's da irgendwie Dinge, wo er sagt, ui, daraus haben wir auch was gelernt?
Nein, die Frage ist ja, hat man nur alles richtig gemacht, wenn man von allen Seiten Applaus bekommt? Also ich sage mal umgekehrt, wir haben einen jungen Spieler in einer nicht einfachen Situation nicht alleine gelassen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Weil wir haben auch eine Fürsorgepflicht. Es ist unser Arbeitnehmer, der bei uns unter Vertrag steht, der für den es auch alles nicht leicht war. Und wir sind ihm sehr wohl und sehr bewusst zur Seite gestanden. Mhm. Und also es gab ja auch die Kritik daran, warum da beispielsweise Michael Pahnsen als technischer Direktor und ich dabei gewesen sind. Mhm. Und so. Ja, genau aus dem Grund. Ja. Und über Ehrlichkeit und Unehrlichkeit in der Bewertung politischer Dinge kann man dann vielfach philosophieren, ja, und über den Ministerpräsidenten eines EU-Mitgliedslandes und NATO-Partners, mit dem wir, der am gleichen Tag auch vom Bundeskanzler oder vom Bundespräsidenten empfangen wird, aber von Union quasi, also wir sollen ihn zur Persona non grata erklären, ja, das ist schon auch seltsam und ich sag's mal umgekehrt, wenn der norwegische Regierungschef vorbeikommen würde, um Morten Thorsby zu treffen, würden wir das sicherlich auch ermöglichen. Ja, und jetzt können wir anfangen, nach genehm oder nicht genehm zu sortieren. Das wird verhältnismäßig kompliziert. Ja? Mhm. In dem Fall kann ich wirklich guten Gewissens sagen, wir haben einem jungen Spieler zur Seite gestanden und das würden wir in so einer Situation immer wieder tun.
Der in seinem jungen Alter ja schon Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft ist. Auch.
So, und Ungarns Fußballer des Jahres war und so weiter. Also das, können wir uns gerne alle mal zurückversetzen, wie wir mit so einer Situation umgegangen wären, als wir selber 23 oder 22 waren. Und dann hätten wir uns wahrscheinlich auch gewünscht, dass wir dann nicht alleine durchgehen müssen. Ja, und dann nehmen wir die Kritik auch an und zur Kenntnis, aber die Entscheidung, Andras damit nicht alleine zu lassen und auch nicht alleine irgendwo hinzuschicken.
Das wäre halt so was die, mir so quasi, dass man sagt, okay, man macht es auf neutralen Grund, man betreut ihn, man ist bei ihm, aber man macht's halt, gibt halt nicht dieses Forum. Und natürlich ist ein bisschen so der Verweis auf die politischen Gepflogenheiten, dass man den jetzt hier als Staatschef empfangen muss, auch wenn er aus unserer Sicht ein Autokrat ist, aber man muss auch mit Verbrechern sich auf der politischen Bühne offensichtlich auseinandersetzen. Also dass ihr den unterstützen wollt, verstehe ich völlig. Wäre halt nur quasi, man hätte sich wesentlich weniger angreifbar gemacht, wenn man irgendwie probiert, sei es nur auf dem irgendwie Trainingsgelände, aber wahrscheinlich hätte man auch da genug Leute gefunden, die das generell euch vorwerfen. Aber glaub so,
ist es einleuchtend, dass euer Ansatz, dass man ihn da irgendwie unterstützen wollte und dann eben auch sagt, ja, so ist es halt.
Also ich bin froh, dass ich so eine Entscheidung nicht treffen musste, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr nicht ihr da schon auch mit ein bisschen schwanger gegangen seid und geguckt habt, wie ihr das macht. Insofern mega undankbar. Was willst du machen, ja? Gab ja so einen ähnlichen Fall auch mit Özil und
Erdogan.
Und Erdogan. Und ich kann mich erinnern, wie wir mit Rainer Koch hier auch den Podcast aufgenommen hatten, wo es um die Regenbogenfarben im Stadion ging und er uns da auch, und das konnte ich auch irgendwie nachvollziehen, auch irgendwie vermittelt hat, dass das eben nicht immer so einfach ist bei allen Verstrickungen rechts und links. Ja. Kannst du nicht einfach auf den Tisch hauen und sagen, das machen wir jetzt nicht. Ja, also schwierig.
Absolut. Und ja. Am Ende ist doch auch... Ja, das Leben besteht doch für uns alle nicht immer nur aus ganz einfachen Situationen. Ja, und man muss auch mal irgendwo die Zähne zusammenbeißen oder mal sagen, ja, okay, da gehe ich jetzt durch und da wird es Kritik für geben, aber das trage ich dann auch. Mhm. Ja, und das hat man als Privatperson manchmal und das hat man als Institution manchmal. Also nein, es ist... gehört dann irgendwo auch zum Leben dazu, bin ich relativ gelassen. Ja. Mhm.
Und wart ihr über die Heftigkeit der Kritik überrascht und habt ihr dann bewusst entschieden, das da nicht ausführlich zu erklären?
Das haben wir bewusst entschieden, klar. Nein, wir leben doch nicht im luftleeren Raum und sind nicht weltfremd. Wir wissen ja, welche Heftigkeit, insbesondere bestimmte Kommunikationskanäle, nehmen wir Twitter, da ist alle zwei Stunden irgendwas wahnsinnig heftig, ja, und man kann...
Die Hälfte davon ist aber Holger.
So, und man kann sich jetzt davon wahnsinnig stressen lassen, muss man aber nicht. Und wir machen es nicht, ja, also natürlich, ja, da kommt dann auch plötzlich ein Journalist einer Berliner Zeitung zu uns, also nicht der Berliner Zeitung, sondern einer Berliner Zeitung, keine Ahnung, den wir 5 Jahre nicht gesehen haben oder 10, fragt uns dann nach unserer Satzung so ungefähr, ja, wo ich so denke, okay, kann man schon machen, aber brauchen wir auch ein bisschen Chuzpe für. Nein, also das erschüttert uns nicht, sondern ja, wir waren uns dessen sehr wohl bewusst, dass das auch kritisiert werden wird und haben uns trotzdem so entschieden.
Mhm. Alright, dann nochmal ein neuer Ansatz bezüglich Vereinsorganisation. Mhm. Ganz kurz aus deiner Sicht, wenn du kurz mal darstellst in der Hierarchie, welche Gremien bei Union die wichtigsten sind und was ja in der Doku von euch ganz lustig war, diese Unterteilung in Verein und Sport, und da würde ich gerne mal von dir wissen, wo du dich siehst, auf welcher Seite, oder ob du sagst, dass du da mit Petra und Susi irgendwie zwischendrin stehst.
Also der erste Teil ist ja relativ klar, ne? Also es gibt, wir sind ein eingetragener Verein, der hat Mitglieder. Die Mitglieder treffen sich einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung und wählen turnusmäßig ihre Vertretung, nämlich den Aufsichtsrat. Das ist die gewählte Vertretung der Mitglieder. Und dieser Aufsichtsrat bestimmt das Präsidium. Und das heißt, wenn ich als Mitglied vereinspolitisch auf die Vereinsführung Einfluss nehmen will, muss ich an der Mitgliederversammlung teilnehmen und muss und zwar dann am besten, wenn Aufsichtsratswahl ist und so. Also das ist mal der Weg, wie das vonstatten geht. Und das Präsidium haftet für alle Entscheidungen. Und deshalb trifft es am Ende auch alle Entscheidungen. So, Ja, egal. Jetzt kann man sagen, ja, okay. Irgendwann gab es mal so einen lustigen Bildartikel. Ich glaube, davon habe ich mir noch so einen Screenshot aufgehoben. Da stand irgendwie, ohne Zingler darf kein Kugelschreiber gekauft werden. Das ist natürlich so, so wahnsinnig polemisch zugespitzt, ja, polemisch, und stimmt natürlich nur theoretisch. Ja, aber also am Ende ist es so, ja, das Präsidium haftet für alle Entscheidungen. So ist es nun mal. Und deshalb trifft es am Ende auch alle Entscheidungen.
Dirk Zingler, Oskar Kosche, Christian Arbeit.
Nein, oder? Ich bin nicht Mitglied des Präsidiums. Dirk Zingler, Dirk Thieme, Jörg Hinze, Oskar Kosche und Lutz Munak. Das sind die 5 Präsidiumsmitglieder. Und die haften letztlich als 5-köpfiges Präsidium für alle Entscheidungen. Und wie jedes kluge Entscheidungsgremium werden sie versuchen, Entscheidungen so gut wie möglich im Sinne des Vereins zu treffen und dazu letztlich auch sich beraten zu lassen. Also wir tauschen uns permanent aus und es funktioniert auch auf ganz vielen Ebenen. Also das, Dirk Zingler hat es mal so beschrieben, dieses am Spieltag ums Stadion zu laufen und am Bierstand mit den Leuten zu quatschen und aufzunehmen. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der ist jetzt vielleicht nicht demokratisch abrechenbar, sozusagen, ja, aber den Leuten zuzuhören und
die Stimmung zu fühlen.
So, ja, das ist ja ein ganz, ganz elementares Thema. So, und das sind die, ich sag mal, die entscheidenden Vereinsgremien. Und diese lustige Trennung, die ist ja noch stärker beschrieben eigentlich in dem Buch von Christoph,
ja,
Biermann.
Ja.
Dieses der Sport und der Verein. da bin ich ganz klar der Verein, ja, also auf der Seite. Mit der Sport ist dann sehr speziell eine hochspezialisierte Fachabteilung des Vereins, die unter ganz hervorragend beschriebenen, kuriosen Umständen lebt und arbeitet. Ja, also Christoph Biermann hat es wirklich toll in Worte gefasst. Also so wie ich auf der einen Seite immer erkläre, dass es einfach auch Arbeitskollegen von uns sind. Also natürlich würde ich sagen, Geraldo Becker ist ein Arbeitskollege von mir. Ja? Nur der arbeitet auf der Bohrplattform sozusagen. Also das ist eine.
Du doch auch teilweise.
Das ist eine, ja, nee. ich bin dann vielleicht so ein Verbindungsstück, ja. Und also das es hat dann, weil es so eine hochspezialisierte Abteilung ist, gibt es dort andere Entscheidungskriterien oder Bedürfnisse und Interessen. Und weniger, ich sag mal, ist jetzt auch schwer, also weniger Themen, die vielleicht, ich sag mal, eine Fanperspektive beinhalten. Ne? Also können wir ein ganz einfaches Beispiel nehmen aus der jüngsten Vergangenheit. Wir haben kurz bevor alle, nee, nicht bevor alle in Urlaub gegangen sind, sondern kurz vor Weihnachten, gab es ein Testspiel gegen den FC St. Pauli an der Alten Försterei, Mittwoch um 13 Uhr. Und natürlich haben uns dann Leute gesagt, hä, seid ihr verrückt? Wieso spielt ihr denn um 13 Uhr? Da kann doch kein Mensch. Ja, okay, das stimmt. Nur dieses Testspiel war wichtig für den Sport. Und dazu gehörte, einen Gegner einer bestimmten Qualität zu haben und gegen den spielen zu können. Und zwar so, dass es in den Trainingsablauf beider Mannschaften übrigens passt. Es ging nicht darum, nicht in erster Linie darum, dass möglichst viele Menschen noch einen schönen Abend vor Weihnachten haben. Es konnten trotzdem Leute, also wer konnte, konnte dabei sein. Es waren
trotzdem 5.000.
Also. So, irgendwie, na, 3.000 glaube ich in dem Fall. Aber da war also der Kern, der Bedarf des Sports. Ja, und der Verein hat dafür gesorgt, dass trotzdem Leute kommen können. Also das Spiel hat ja jetzt nicht auf dem Trainingsplatz stattgefunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern im Stadion, obwohl wir eigentlich auch schon also so halb im Umbau fürs Weihnachtssingen waren. So, ja. Also das ist mal so ein ganz kleines Beispiel, wo man sagen könnte, okay, da kollidiert es vielleicht ein bisschen. Ja, aber da gibt es dann in dem Fall also ein eindeutiges sportliches Interesse, dem dann auch Rechnung getragen wird. Die Kunst ist, Potenzial auch zu erkennen. Und die nächste Kunst, dann Trainerkunst, Trainerteamkunst, ist Potenzial auch zur Geltung zu bringen. Ja. Ja. Als wir vor 4,5 Jahren einen jungen norwegischen Spieler verpflichtet haben, habe ich den natürlich gefragt, wie man seinen Namen ausspricht. Und dann hat er mir das erklärt, dass es die norwegische Variante und die amerikanische gibt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihm irgendwas lieber wäre. Nö. Und dann gesagt, dann würde ich mich für die norwegische Variante entscheiden und das finde ich irgendwie besser. Also mag ich gerne so. Und dann hat er gesagt, ja, findet er auch gut. Und ungefähr 3 Minuten später hat er sich selbst vorgestellt und hat Ryerson ausgesprochen. Und ich dachte so, okay, ich geb's irgendwann auf. Hintergrund dieser Geschichte, also dieses, ich frage mal lieber einen Spieler, wie er sich selber aussprechen würde, ist die legendäre Umbenennung des Michael Parensen, so hieß er, so heißt er, so wurde der Name sein ganzes Leben lang ausgesprochen, bis er zu uns gekommen ist. Und er hat schon 5 Jahre bei uns gespielt und für mich war vollkommen klar, der Parensen, weil ich habe ihn da immer so angesagt. Und irgendwann habe ich ihn angerufen und dann ging aber seine Mailbox an. Und dann dachte ich, ach du lieber Himmel, das ist ja verrückt. Ich habe den ganz anders so und inzwischen ist der Parensen und er sagt es auch selber.
Also Jahren Union passiert.
So kommt das manchmal. Und dann verpflichtet man irgendwann Joel Pohjanpalo aus Finnland. Ja. Und so. Naja, so kleine Anekdote zum Thema Spielernamen.
Ryerson kam ja in der Aufstiegssaison. Wieso hat es denn ausgerechnet in der Saison geklappt? Tja. Erste Saison von Urs Fischer. Schwierige Saison, eine ganz schwierige Saison gerade zu Ende. Und ausgerechnet dann klappt es. Die Götter wollten das so.
Ja, vielleicht. Das wäre so eine, wenn man wirklich nicht weiter weiß, ja, muss man es darauf schieben. Ich schließe mich da gerne dem sehr geschätzten und schon mehrfach erwähnten Christoph Biermann an und sage, ich glaube, wir haben mit Urs Fischer einen außergewöhnlich guten Trainer verpflichtet. Der es sehr schnell geschafft hat, aus dann einer ja auch von Oliver Runert neu zusammengestellten Mannschaft. Auch da kamen ja Leute dazu wie Manuel Schmiedebach, wie Hübi und so. Also so auch Andersson übrigens. Und er hat sehr schnell daraus eine Mannschaft geformt, die wusste, was sie tut und die sich...
Die nicht verloren hat auch.
Die lange Zeit überhaupt nicht verloren hat. Und dann aber auch zum Beispiel diesen Rückschlag der vergebenen Chance in Bochum. Also da können wir schon aufsteigen, wenn Paderborn in Dresden verliert. Und dann kommt es so, ja. Dresden haut die weg. Wir liegen 0-2 hinten, kommen nochmal zurück, aber schießen dann aus 3 Metern an Pfosten.
Abdullahi.
Dann, also zu wissen, diese Chance vergeben zu haben. Und seit 100 Jahren hat kein Zweitligist mehr den Erstligisten runtergezogen. Ne? Aber jetzt fahren wir trotzdem nach Stuttgart. Und
außer Düsseldorf gegen Hertha.
Und versuchen mal was. Ja genau, das war aber 10 Jahre her oder so. Ne? Also, ja, also dieses, nee, weiter aufstehen, weiter geht's. Und wir fahren da übrigens auch mit einem Plan und einer Idee hin und so weiter. Also so, und im diese spezielle Atmosphäre des Rückspiels gegen Stuttgart, ja, die ist ja vielfach inzwischen irgendwie auch beschrieben, und jeder von uns kann die sich, glaube ich, auch wieder sofort
zurückholen,
wie krass das eigentlich war. Das war das ist, glaube ich, das allerkrasseste Fußballerlebnis. Er war so. Absolut. Bisher, ja. So.
Absolut.
Und zwar deshalb, weil diese Spannung, also jetzt kennen wir ja auch alle, so weiß ich, diese Saison, dieses in der 97. Minute köpft Duki noch den Siegtreffer gegen Gladbach, oder vor, weiß ich, dieses Max-Kruse-Tor in der Nachspielzeit im allerletzten Spiel, und dann spielen wir in der Conference League und so. Das sind aber so Momente, ja, und da bestand dieser Moment ja aus
einer
unendlichen, also der ganze Tag war ja eigentlich irgendwie, man konnte ja keinen klaren Gedanken fassen, und dann diese wahnsinnige Fokussierung über 90 Minuten von 20.000 Leuten. Boah. Ja, kriege ich ja, ja. Werd ich ja jetzt wieder ganz aufgeregt, wenn ich davon nur erzähle. Ja? Also das.
Wir haben es damals zusammen gesehen, ne?
Das Hinspiel, ja.
Rückspiel war ich nicht. Achso, okay. Ja, stimmt.
Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich über den Zaun kam, aber auch das war möglich. Alles war möglich an dem Tag.
Wahnsinn. Wirklich. Wirklich. Ja. Großartig.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss das Abschnitt hier. Bundesliga-Alltag. Wie wichtig sind aus deiner Sicht eigentlich die Geschichten so zwischen Spielern, zwischen Trainern, Feindschaften, Freundschaften? Da gibt es so viele Bekanntschaften aus der Vergangenheit. Jetzt zum Beispiel Fischer, Streich haben, glaube ich, ein besonderes Verhältnis. Oder wenn so Spieler wie Reus, die Schwalbe von Reus ist bei den Fans unvergessen. Mhm. Oder der Jubel von Diaby vor den Union-Fans. Und wenn es dann wieder zu Spielen gegen die Mannschaften kommt, ist es nur so ein Nebenaspekt, oder kann es auch schon eine ganz besondere Rolle spielen bei Bundesligaspielen oder in der Bundesliga?
Ja, spannende Frage. Also ich habe oft den Eindruck, das ist zum Beispiel auch bei Spielern ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Spieler, die nehmen ganz genau wahr, was zum Beispiel bei einer Choreo draufsteht, und andere sehen das gar nicht, weil sie so fokussiert sind auf das Spiel. So ist es dann auch oft während des Spiels. Also Spieler nehmen schon eine besondere Atmosphäre wahr, wenn es sie gibt. Und natürlich kennen wir auch alle dieses, dass so ein Gegner irgendwie auch ein bisschen wuschig machen kannst, wenn, weiß ich nicht, ein bestimmter Spieler bei wirklich jedem Ballkontakt ausgepfiffen wird.
Maxi oder so. Arnold.
Das gibt's schon, haben wir alles schon erlebt, ja. Spieler selber würden wahrscheinlich immer sagen, so, nee, oder es gibt ja auch das Umgekehrte, ja, Max Kruse konnte davon auch wahnsinnig gut leben. Also dieses, aus so fast Hass, der mir entgegenschlägt, kann ich wahnsinnig gut, das kann ich super in Energie umwandeln, ne? So, sowas gibt's ja auch. Also es ist ganz, ganz verschieden. Und was für mich tatsächlich wahnsinnig interessant zu erleben ist, ich sitze ja ganz unten am Spielfeldrand, quasi neben der Kamera. Also ich sitze von beiden Trainern so irgendwie ungefähr 8 Meter entfernt und erlebe also aus allernächster Nähe, wie die so sind. Und auch wie die sich. Also es gibt Trainer, die kommen mir immer so, also es liegt in der Natur der Sache, dass ich aus Fischer irgendwie, der ist für mich relativ konsistent, der ist beim Spiel nicht wahnsinnig anders, als er sonst ist. Gibt aber, also das viel beschriebene Dr. Jekyll in Mr. Hyde bei Christian Streich, das kennt inzwischen, glaube ich, jeder, ja, und hat er ja selber auch mal nach dem Motto, oh Gott, wenn ich die Bilder dann sehe, wie ich aussehe, wenn ich aber im Spiel, da kriege ich ja selbst einen Schreck, so ungefähr. Steffen Baumgart kenne ich 100 Jahre. Unsere Söhne sind zusammen zur Schule gegangen und haben auch zusammen Fußball gespielt. Und wir sind gut befreundet. Aber den beim Spiel zu erleben, ist schon auch ein Spektakel der besonderen Art. Ja. Und so, also das ist wahnsinnig interessant. Ja. Und Und natürlich gibt's, erkennst du auch dann irgendwie Strategien, ja, so ein, was ich, Friedhelm Funke hat schon auch versucht, Einfluss zu nehmen auf das Schiedsrichtergespann, sehr, sehr aktiv, aber fast unsichtbar. So, ja, und also, so, das, da, das ist schön zu beobachten und das macht mir tatsächlich Spaß. Ansonsten ist immer wieder für mich auch lustig zu sehen, wie es auf dem Spielfeld wirklich zur Sache geht. Hinterher aber zwischen den Kabinen noch ein durchaus reger Austausch ist, ja, und sich manchmal Leute kennen, von denen man das gar nicht weiß, oder dann sitzt noch ein Spieler bei unseren Jungs oder einer von uns geht zu denen rüber und dann ist es irgendwie, dann ist es vorbei, ja, also das Spiel ist vorbei, ist gewonnen oder verloren oder unentschieden, was auch immer, es gibt irgendein Ergebnis. Manchmal gibt es auch noch was, tatsächlich was zu klären, weil man irgendwie aneinander geraten ist, aber oftmals ist es dann einfach auch erledigt und man quatscht noch.
Gut, dass du das noch gesagt hast, Hübi und Amiri. Wurde es nur so hochgepusht oder war da wirklich was?
Da war schon wirklich was. Also die sind sich auch wirklich in die Haare gekommen auf dem Feld. Aber auf der anderen Seite war das auch so ein Ding, das ist ganz kurios, weil die Familien sich wahnsinnig lange und echt gut kennen und so. Und die hätten das auch beide miteinander geräuschlos aus der Welt geräumt. Und Kerim Demirbay hat es damals als erster noch am gleichen Tag auch in die Kamera gesagt, ja, nach dem Motto, boah, finde ich nicht gut eigentlich, ja. Das, ich hab, was hier auf dem Platz?
Auf dem Platz ist auf dem Platz und da ist in die Emotion.
Lass uns das so, dann quatschen wir hinterher nochmal kurz drüber und dann geben wir uns die Hand und dann ist wieder gut. Ja. Ich habe selber nie Fußball gespielt, kenne aber 100.000 Geschichten von Leuten, die Fußball spielen, auch im Amateurbereich oder einfach nur in der Freizeit mal gegeneinander. Und da fallen auch Worte, wo man hinterher sagen würde, ja, aber...
Geht gar nicht eigentlich.
Aber würde ich sonst nicht sagen zu irgendwem. Und dann ist es auf dem Platz mal irgendwie okay. Und dann und hinterher, trägt man sich noch eine Kisten Bier hin und her oder was. So ist es dann hoffentlich in den meisten Fällen. Ja. Und Ja.
Okay. Also ein Thema, das würde ich ganz, ganz gern noch machen. Wir können es ja beeilen. Steht unter der schönen Alliteration Stadion und Stadtrivalität. Also weißt du wahrscheinlich, worauf es hinausläuft. Also Stadion erstmal klar ist, ihr baut um. Von, ich glaube, momentan 22 auf knapp 38.000 Zuschauer. Da gab es irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen Probleme mit der mit dem Verkehrskonzept, aber das scheint sich irgendwie in Wohlgefallen aufzulösen. Aber ihr plant jetzt für die Saison 24/25 loszulegen. Und dann heißt es, drei Tribünen mehr oder weniger abreißen und nochmal neu aufbauen. Ist das richtig so?
Ist im Wesentlichen alles zusammengefasst. 37.000, 38, irgendwas in dem Dreh wird's werden. Das ist das, was an unserem Standort im Wesentlichen möglich ist. Also das haben wir eingehend uns angeschaut. Da wird nie ein 55.000-Mann-Stadion stehen, sondern das ist, glaube ich, dann das, was da geht. Und wegzugehen kommt für uns nicht in Betracht. Und ja, natürlich ist das dann... hat es länger gedauert, als wir dachten. Also wer sich erinnert, weiß, dass wir mal am letzten Frühjahrstag des Jahres 2017 die damaligen Pläne vorgestellt haben und eigentlich gerne zum 100-jährigen Jubiläum des Stadions im Sommer 2020 eingeweiht hätten. Inzwischen kann man sagen, das Projekt hat sich auch noch mal deutlich weiterentwickelt seitdem. Es ist also selten nur schlecht, wenn was ein bisschen länger dauert, ja, sondern wir haben damals aus der Perspektive eines Zweitligisten geplant, der die Ambition hat, irgendwann mal in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, jetzt wissen wir inzwischen, dass noch ein paar andere Dinge zu berücksichtigen gilt und dass die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb natürlich keine Utopie mehr ist für Union, sondern dass wir natürlich eine Investition dieser Größenordnung auch so tätigen sollten, dass sie trägt über und solche Fälle mit beinhaltet. Ja? Und insofern, jetzt muss ich so tun, als würde ich es nicht merken, sonst guckt man immer so mit Absicht.
Zur Erklärung, jetzt werden Fotos gemacht.
Jetzt werden Fotos gemacht. Nein, insofern, dieses Projekt läuft auch nach wie vor. Auch so ein Verkehrskonzept ist natürlich etwas anderes, wenn ich in einer Gegend baue, wo es eine Nachbarschaft gibt. Ja, wir bauen eben nicht am Autobahnkreuz XY irgendwo vor der Stadt, wo nur Äcker sind und so weiter. Ja, so, das ist uns doch vollkommen klar und das ist ja auch das, was es ausmacht. So, wir sind verwurzelt in einer Gegend, da gibt es echte Menschen, da gibt es echte Nachbarn, da gehören wir hin. Das ist ein Soziotop und es ist nicht irgendein Fleck irgendwo, wo alle zwei Wochen die Bundesliga landet und ein Unionsspiel stattfindet und dann ist wieder zwei Wochen nix. So, das ist uns wichtig und deshalb ist es auch richtig, dass das alles sehr gründlich gemacht wird, was nicht heißt, dass wir es uns nicht auch ein bisschen schneller gewünscht hätten.
Also vielleicht für die Hörer, die die alte Försterei noch nicht kennen, die Verkehrssituation, die ist echt herausfordernd bei euch. Das ist immer die Wohlheide, ne? Die Straße, prinzipiell eine sehr breite Straße, aber in der Mitte ist noch eine Tram und wenn man mit dem
Köpenick ist eine Halbinsel.
Wenn man das auch noch, genau. Und wenn man mit dem Auto hin will und zu weit fährt und noch nicht geparkt hat, dann muss man noch mal vorne rum, kehrt machen und dann wieder zurück. Da staut sich alles. Also das ist durchaus nachvollziehbar, dass das ein dicker Brocken ist, den ihr da aus dem Weg räumen müsst. Ich glaube, ihr seid noch gut in der Zeit. Also den BER könnt ihr noch schlagen von der.
Ja, das stimmt. Wobei, da war die Problematik schon deutlich anders gelagert. Ne? Ja. Weil der war schon quasi so gut wie eröffnet und dann plötzlich hat es nochmal 8 Jahre gedauert oder so. Und es kommt hier natürlich immer dieser, ich weiß gar nicht, wo dieser Satz herstammt, klingt ein bisschen hippiemäßig, aber es stimmt natürlich. Man steht nicht im Stau, man ist der Stau. Ja? Und es gibt eine sehr gute Lösung, nicht im Stau zu stehen und auch nicht der Stau zu sein, nämlich nicht mit dem Auto zu kommen. Und aber auch dazu gibt es dann Berechnungsmodelle und so weiter. Das würde jetzt zu weit führen, das im Detail zu erläutern. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt allerhand verkehrliche Bedarfe ringsherum. Die gibt es in Köpenick ohnehin, auch ohne uns. weil in Köpenick natürlich auch wahnsinnig viel Wohnraum entstanden ist in den letzten 10 Jahren. Also auch Stau in Köpenick geht auch ohne Union Heimspiel, mit Union Heimspiel aber natürlich noch viel besser, klar. Und das ist aber, am Ende sind es Themen, die lösbar sind und auch gelöst werden.
Ein anderes Thema ist ja, zwangsläufig müsst ihr, wenn ihr 24, 25, sagen wir mal, loslegt, in ein anderes Stadion. Weil wenn da 3 Tribünen abgerissen werden, dann könnt ihr da nicht weiterspielen. So, das in Berlin kommt als anderes Stadion nur eins in Betracht, das ist das Olympiastadion. Und mit dem Olympiastadion habt ihr ja bereits eure Erfahrungen gemacht zur Conference League. Wie ist es? Wie nehmt ihr das wahr? Stadtrivalität, ist das überhaupt eine? Gibt's die? Habt ihr da irgendwie, findet ihr das gut oder befeuert ihr das oder sagt ihr, naja, das sollen die machen, die Fans, die das gut finden.
Es ist natürlich eine reizvolle Konstellation, ja, und es ist natürlich zum Fußball gehört ja auch ein bisschen sich foppen dazu nein, das ist schon eine Konstellation, die natürlich reizvoll ist, wir haben ja ansonsten auch gar nicht so viel miteinander zu tun. Ja, es ist jetzt ehrlicherweise auch so, dass sich ja beide, ich nenne es jetzt mal Fußballangebote, klingt ja irgendwie eklig, aber ich nenne es mal so, die unterscheiden sich ja gravierend. Ja, und da findet man irgendwie das, was einem näher ist. Also ich sag mal, die Atmosphäre einer alten Försterei, die kann ich ja, angenommen, ich würde eine Karte kriegen und da einfach mal nur so gucken kommen. Die kann ich ja toll finden, das ist ganz vielen Leuten so gegangen, aber ich kann ja auch genauso gut mich irgendwie fremd fühlen und ausgeschlossen, weil ich die Lieder alle nicht kenne und auch sonst keinen und alle anderen kennen sich aber und so. Ja, und sagen, vielleicht ist mir auch dieser etwas
anonyme.
Leichte und anonymere Zugang im Olympiastadion. Ein bisschen angenehmer, das kann es doch alles geben. Und Hertha hat doch keinen schlechten Zuschauerschnitt, wenn man die Fußball-Bundesliga anguckt. Ich glaube, sie liegen auf Platz 4 oder ja, also ja. Mit über 50.000. Also das ist doch nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste. Ja, ganz im Gegenteil. Und nur ist das Stadion halt viel größer. So, ja. Und deshalb wollen auch sie ja ein neues Stadion bauen. So, und nein, diese, wie gesagt, so eine Rivalität hat ja auch irgendwie, bringt ja nochmal einen zusätzlichen Reiz. Und ich gehe davon aus, dass man sich in Dortmund in Wahrheit auch gefreut hat, als Schalke wieder aufgestiegen ist. Ja? Also man wird sich nicht nur auf Schalke gefreut haben, sondern vielleicht in Dortmund auch.
Klar.
Weil man es dann eben doch ganz gerne mag, so dieses zweimal im Jahr ist nochmal ein extra Highlight. Ja? Also das...
Und die Hütte ist voll, mit Sicherheit.
Also ansonsten arbeiten wir uns nicht ab aneinander und jeder konzentriert sich, glaube ich, auch sinnvollerweise auf seinen eigenen Weg.
Wer kam denn auf die Idee, mit Kida Ramadan einen Union-Werbespot zu machen? Ich sage auch gleich, warum ich das frage, weil das war, also Kida Ramadan war für mich so härter. Das war so Neukölln, Hertha, pur.
Witzig.
Und dann hat er plötzlich für Union Werbespot gemacht. Mag ja sein, dass er auch Union besser findet. Aber ich dachte so, das passt irgendwie nicht.
Witzig und vielleicht passt ja gerade deshalb, ja. Gerade weil man immer denkt, ja, okay, der Unioner ist hier nur der Ostberliner, die Ostberliner Atze und so. Das ist aber gar nicht so, ja. Und Kida war, wenn wir den nicht auch gekannt hätten persönlich, also hätten wir den auch nicht gefragt, ob er Bock hat. So, und Kida ist, glaube ich, am allermeisten Bayern München-Fan. war aber relativ häufig auch bei uns ich gebe zu, mir ging es ja, als ich den zum ersten Mal persönlich getroffen habe, habe ich auch zu ihm gesagt, hä, machst denn du hier? Du bist doch bestimmt wegen der anderen Mannschaft hier, die heute hier spielt, oder? Das war, glaube ich, Eintracht Frankfurt oder so. Ja. Und sagt er so, hä? Nee, ich bin euretwegen hier. Ja. Und dann so, oh, cool. Und so wie ich ihn einschätze, der hätte es ja auch nicht machen müssen. Ja. Und der hätte auch kein Problem. Also der ist schon ein souveräner Typ, der würde auch sagen, Alter, nee, lass mal, ich komme gern zweimal gucken im Jahr zu euch und finde euch auch ganz cool, aber das ist mir zu fett. Oder so. Und insofern, wir haben die ehemalige Staatsgrenze durchaus übersprungen. Im Sinne von...
in jeder Hinsicht.
Mir hat nach der Mitgliederversammlung oder auf der Mitgliederversammlung am Ende der hat mich angesprochen und gesagt, puh, ich hatte eigentlich was vorbereitet, einen kleinen Redebeitrag, aber jetzt war schon so spät und ich dachte dann so, ach, kann ich dir einfach meinen Zettel geben und vielleicht können wir uns später nochmal drüber unterhalten. Und dann gesagt, ja klar, ich bin jetzt erstmal im Urlaub, aber melde dich dann ruhig nochmal. Und dann hat er sich auch gemeldet und ich gesagt, wenn es dir nichts ausmacht, komm gerne mal vorbei an der alten Försterei, können wir mal eine halbe Stunde quatschen und dann. Und dann hat er gesagt, ja, hier, klar, irgendwie nächste Woche, dann und dann, kam der vorbei. Und dann sage ich so, ah, okay, also haben wir gequatscht. Und dann sagt er so, weißt du übrigens, ich wohne quasi in Sichtweite des Olympiastadions. Und dann ist er so, ah. Und jetzt bist du jetzt extra deshalb hier, um nochmal über deine Idee mit mir zu sprechen. Ja. Und dann hat er gesagt, und ich finde es übrigens super cool, dass das einfach geht, dass ich dir schreibe. Und dann sagst du, komm doch vorbei. Und dann kann ich einfach vorbeikommen und dann treffen wir uns hier und reden.
Habe ich schon ganz oft gehört.
Und reden über einen Zettel, den ich dir da zugesteckt habe und ich dachte, du hast den längst weggeschmissen
oder so. Dass du da so cool bist und immer antwortest persönlich, das ist halt auch echt was Besonderes.
Und dann denke ich so, krass. Also natürlich freut mich das dann auch irgendwie und es bestärkt einen ja auch daran, das so weiterzumachen. Ja? Und manches davon denke ich so, ja, aber ist doch logisch, weil, du hast mir ja, mich ja angesprochen und so. Und also das war, der hat gesagt, für ihn ist es immer lustig, weil so, es ist immer ein bisschen Aufwand, weil er quasi am, wenn Hertha Heimspiel hat, dann räumt er immer alles weg von seinem Balkon, weil da ist sonst auch immer geflaggt rot-weiß.
Aus Rücksicht, ja.
Und, aus, wahrscheinlich aus Rücksicht und aus Schutz. Und so. Nein, insofern war das mit Kida ganz lustig und hat uns auch Spaß gemacht. Mhm. Ja.
Okay, cool. Stadtderby, erster Spieltag, hat die DFL sich dazu nochmal geäußert? Gab es da irgendwie ein Argument dafür?
Nee, das am Ende ist es für die, glaube ich, auch irgendwer hat immer was zu nörgeln, und wenn sie zu allem immer noch mal was erklären würden und beim nächsten Mal ist vielleicht wieder nicht am ersten Spieltag so ungefähr, ja. Also das ist dann so irgendwie, es passt ja eigentlich vor allen Dingen irgendwie nicht zusammen, dass ich es zwar an den ersten Spieltag setze, dann aber nicht um 18.30 Uhr spielen lasse, sondern irgendwie zwischen alle anderen verhusche, ja. Und,
aber gab es Schalke, jetzt, Dortmund, gab es schon mal am ersten Spieltag?
Weiß ich nicht. Vielleicht. Ja.
Okay, Christian, wir haben hier noch einen vierten Block, sportpolitische Themen, den skippen wir jetzt einfach. Mhm. Vielleicht zum Abschluss die Frage, welches sportpolitische Thema ist für dich denn die entscheidende Stellschraube, damit die Bundesliga auch in 30 Jahren noch so so erfolgreich ist oder so beliebt ist, wie sie heute ist? Gibt es da ein Thema, das du besonders hervorheben würdest?
Sportpolitisch.
Oder sportpolitisch oder eben in dem System systemrelevant sozusagen für den Fußball in Deutschland.
Also dieses Thema, da kann man ja viel drüber nachdenken, ja. So, was ist es denn eigentlich? Wie kommt es denn, dass die Bundesliga zum Beispiel, was die Stadionauslastung angeht, so erfolgreich ist, auch im internationalen Vergleich. Ja? Also da kann man sich sicher Frankreich, Italien, Spanien angucken. Da spielen unter Umständen berühmtere Fußballer, aber da sind viele Stadien nicht ansatzweise so voll. Ja? Und nein, ich glaube, dieses Thema, kriegen wir es international irgendwie ein bisschen eingefangen, ja? Also das ganze Thema Begrenzung von Spielergehältern beispielsweise, Ablösung. Wir werden nie wir könnten 50+1 wahrscheinlich abschaffen und für Investoren öffnen und trotzdem spielt am Ende die teuersten Fußballer in der Premier League. Das würde sich gar nicht ändern, ja? Also warum etwas hergeben, was vielleicht auch ein ganz gutes Rückbindungsmodell ist, dass die Sache noch so ein bisschen irgendwie an den Menschen hält. Es ist so schon kompliziert genug, glaube ich. Aber für viele, glaube ich, noch in einem Rahmen, der irgendwie darstellbar ist. Und auch dieses, dass ein Fußballclub niemandem gehören kann, ist, glaube ich, ein Thema, was irgendwie für ein bestimmtes Zugehörigkeitsgefühl sorgt, ja? Und nicht mein Club gehört jetzt Familie XY aus, weiß ich was, Arizona. Mhm. Oder aus Dubai oder sonst woher, ja. So das, sondern, der ist, mein Fußballclub ist nach wie vor eine Gemeinschaft von Menschen, die irgendwie sich zugehörig fühlt. Und, das zu erhalten und vielleicht auf eine, anders geht's in dem Fall auch gar nicht, ja, und kann vielleicht auch ein Modell für andere Themen sein. Mit dem zu werben, was es zur Folge hat, ja, und zu sagen, guckt euch das gerne an. Man kann Dinge begrenzen und man kann vielleicht diesen endlosen Überbietungswettbewerb ein bisschen einhegen, und vielleicht führt es dazu, dass sich Menschen mehr als Teil des Ganzen fühlen. Ob das dann die UEFA überzeugt oder ob in Italien das jemand toll findet, weiß ich nicht. Ja, aber man kann zumindest selbstbewusst damit umgehen und auch gucken, dass man nicht leichtfertig Dinge wegwirft, die die sich doch vielleicht als ein ganz guter Punkt erwiesen haben in den letzten Jahren.
Das war doch ein schönes Schlusswort, glaube ich, oder? Wir sind weit über die Zeit. Der Zettel ist noch voll, aber wir müssen jetzt mal
zum... Ich hatte noch eines gerade auf den Lippen, aber die klemme ich wieder.
Ja, die kannst du jetzt beim Essen stellen. Ja, okay. Das dann auf
der ist auch besser so, weil sonst kommen wir nicht mehr zu Ende.
Nee. Bin ich schuld? Habe ich zu lang geantwortet?
Nein, überhaupt nicht. Wir hatten viel zu viel Fragen und die Zeit rannte.
Alles. Das Positionspapier von euch von 2018, das wir ansatzweise noch besprechen wollen, das geben wir jetzt. Da kann man nur noch mal nachlesen, was für wichtige Punkte ihr adressiert habt. Es ist noch nicht allzu viel passiert in den letzten Jahren. Wer sich dafür interessiert, werden wir in die Shownotes verlinken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Christian, für deinen Besuch. Hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
Alles Gute für die nächsten, wie viele Spiele sind es bis Saisonende? 2 plus 17, 19. Und dann noch Europa League.
So, und dann haben wir ja noch mindestens ein DFB-Pokalspiel. Und mindestens 2 Europa League-Spiele.
Also für alle eure Spiele bis Ende Mai auf
jeden Fall. Und weit hoffen wir, dass es ja irgendwie noch mehr werden. Ja. Dankeschön.
Also, Dank. Danke dir.
Danke dir.